Wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich natürlich auch, dass es Sie alle da sind. Heute Morgen beim Gottesdienst, das ist auf jeden Fall schön. Vor allem freue ich mich natürlich auch, dass nächste Woche soll das Wetter deutlich besser werden. Es soll wärmer werden und so weiter, nicht mehr so kalt wie jetzt. Und ich muss mich entschuldigen, dieses kalte Wetter hat irgendwie meine Stimme angegriffen. Und ich hoffe, dass die Stimme jetzt heute Morgen dann soweit gut bleibt, dass wir uns wirklich über diese durchschlagende Freude unterhalten können. Also vorhin ist gesagt worden, durchdringende Freude wäre wahrscheinlich genauso gut, weil es geht nur darum, dass dieses Wort heute Morgen mit D anfängt. Sonst wird der Philipperbrief nicht zur Freude. Und ich habe aber diese Folie von unserem Pastor Klaus Haubold geschickt bekommen. Dann habe ich gedacht, dann nehmen wir einfach dieses Wort, das er sich ausgedacht hat, durchschlagende Freude, und gucken, was es uns zu sagen hat. Ich würde aber jetzt zum Lesen von diesem Textabschnitt Philipper 4 Sie bitten, dass wir zur Ehre Gottes aufstehen, und dann werde ich diesen Textabschnitt einfach vorlesen. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, also stehet fest im Herrn, Geliebte. Die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, einerlei gesinnt sein im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Synzygus, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buche des Lebens sind. Freut euch in dem Herrn, alle Zeit. Und wiederum sage ich, freut euch. Lasst eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen, der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christo Jesu. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich ist, alles, was wohl lautet, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendeinen Lohn gibt, dies erwäget. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört habt und an mir gesehen habt, dieses tut, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Amen. Soweit diese Textstelle für diesen heutigen Sonntag. Es geht also um durchschlagende Freude, und ich will mich auf Teile dieses Textes beschränken. Es ist einfach viel zu viel Inhalt in diesen ganz, ganz wenigen Versen, sehr konzentriert. Wer mich kennt, der weiß, dass Philipperbrief zu einem der Lieblingstexte von mir gehört. Und ich habe ja auch hier mal eine Predigt gemacht über Philipper 2. Und also Philipper-Hymnus ist natürlich was ganz Besonderes, wenn man das lesen kann und dann einfach spüren kann, was Paulus und ich denke auch der Heilige Geist uns durch dieses Wort sagen will. Aber lassen Sie uns einfach hier anfangen. Und ich muss zugeben, ich habe mich schwer getan mit diesem Text trotzdem, obwohl ich ihn so gut kenne und vielleicht fast auswendig kann. Und deshalb habe ich sehr viel zu dem Text gesucht und Predigten gelesen. Und da ist mir eine nette Geschichte in die Hände gefallen. Der inzwischen emeritierte Professor für praktische Theologie, Dr. Rainer Breul aus Kiel, erzählt, dass einer seiner bekannten Kollegen gern zugibt, dass seine bibelkundlichen Kenntnisse nicht ganz so optimal sind. Und er illustriert dieses durch einen Bericht von seiner Prüfung in praktischer Bibelkunde. Also Kollege, Professor, also der weiß schon wahrscheinlich einiges und er weiß genug wahrscheinlich, aber er wollte halt demonstrieren, dass es nicht so toll war. Und dann berichtet er von seiner Prüfung praktische Theologie. Und die praktische Theologieprüfung fängt an und er wird gefragt, sagen Sie, was steht im Philipperbrief? Und er antwortet, freut euch. Und natürlich, so eine ganz kurze Antwort ist prägnant und richtig, aber er wird dann gefragt, ja, steht vielleicht noch was drin? Und er antwortet, und abermals sage ich euch, freut euch. Gut, also das ist genau das, was wir hier haben. Und wenn wir zurückgehen und hier unseren vierten Vers betrachten, dann ist das natürlich genau der Vers, wo wir genau dieses finden. Und wir haben bereits letzte Woche Eberhard von dir gehört in der Predigt, dass es im Philipperbrief immer wieder heißt, freut euch. Das ist dem Apostel natürlich selbst aufgefallen, dass er zu oft sagt, freut euch. Und deshalb hat er ja, wie Eberhard, du hast uns das so schön gesagt, deshalb hat er ja auch geschrieben, es verdrießt mich nicht, euch immer wieder zu schreiben, freut euch. Also dieser eindrückliche Ruf, freut euch, der haftet in unserem Gedächtnis. Und ich hoffe, dass wenn Sie heute Morgen da sind, dass Ihnen das im Gedächtnis bleibt von dieser Predigt, dass Paulus uns gesagt hat, freut euch. Also freut euch über die Arbeit und über alles Mögliche, also es freut euch. Und man könnte sagen, es ist genauso, wie es dieser Professor da in seiner Prüfung gesagt hat, könnte es die Zusammenfassung der ganzen Botschaft des Philipperbriefs von Paulus sein. Freut euch. Luther hat diesen Vers, also Vers 4 hier, zu den Kernstellen der Bibel gerechnet, zu jenen Versen also, in denen das Evangelium in konkreter Form, konzentrierter Form zur Sprache kommt. Und für C.S. Lewis ist die Freude das Herz des Christentums. Aus seiner Sicht ist Freude das gigantische Geheimnis, welches Frauen und Männer in die Gemeinschaft mit dem Gekreuzigten führt. Und Freude ist das, was Christen als Lohn all ihrer Anstrengungen und ihrer Leiden betrachten. Freude verwandelt die traurige Schar einsamer Pilger, schreibt C.S. Lewis, in eine Gemeinschaft von Glückseligen. Okay. Jetzt gucke ich hier in die Runde. Sie gucken mich jetzt noch gespannt an, weil ich noch nicht so lange überzogen habe. Und deshalb alles gut, also Glückseligen. Aber so richtig glückselig sind halt viele, viele Dinge nicht. Und deshalb will ich einfach heute Morgen zwei Fragen stellen. Erstens, was meint Paulus, wenn er sagt, freut euch in dem Herrn alle Zeit? Was meint Paulus mit dieser Freude? Kann das sein, dass er das meint, dass heute Morgen alle von euch strahlen? Und ich habe einen echt tollen Satz gelesen von jemand, wenn Nietzsche sagt, die Christen müssen erlöster aussehen, wenn es einen Erlöser gibt, dann hat er gar nicht Unrecht gehabt. Und wenn er jemand sehen würde, also das schreibt ein Christ, wenn er jemand sehen würde, der ein Lächeln auf dem Gesicht hat, sich durch nichts beunruhigen lässt und immer nur grinst, dann würde er eher an Buddha denken als an Jesus Christus. Okay? Das ist ganz wichtig, dass wir das mitnehmen. Also es geht nicht darum, dauernd zu lächeln. Um dies kann es nicht gehen. Und deshalb heute die erste Frage, über die ich reden will. Was ist das für eine Freude und worauf beruht sie? Und zweitens, und das ist der Rest von dem Text, und das werden wir dann hoffentlich sehen, dass das unmittelbar daraus folgt. Wie tritt diese Freude in unserem Leben in Erscheinung und was sind die Folgen dieser Freude in unserem Leben? Okay? Gut, also zwei Fragen und die habe ich versucht hier aufzuschreiben. Was ist das für eine Freude, worauf beruht sie? Und zweitens hoffe ich, dass wir am Ende auch wissen, wie tritt sie in Erscheinung und was sind die Folgen? Und natürlich könnte man bei dem zweiten Punkt über die ganze Bibel reden, weil in der Bibel tritt die Freude in Erscheinung. Aber wir werden uns natürlich auf Philipper 4, Vers 1 bis 9 konzentrieren. Okay, gut. Was mir am meisten Schwierigkeiten gemacht hat, und ich hatte Ihnen gesagt, dass der Text mir Schwierigkeiten macht, ist, dass ich nicht genau weiß, oder ist mir überhaupt nicht klar gewesen, kann man Freude verordnen? Also ich bin ganz sicher, wenn ich meinen Kids Liebe verordnen würde, dann würde das nicht funktionieren. Und auch meine Eltern konnten mir keine Liebe verordnen. Niemand konnte mir sagen, liebe die und die Frau. Funktioniert halt nicht. Liebe ist ein Geschenk und das kommt und das ist was anderes. Und natürlich kann man Liebe lernen und so weiter. Es gibt viele Dinge, was man machen kann. Und es ist ganz klar, man kann auch Freude inszenieren. Es gibt Dinge, man kann schöne Feste feiern und dann freut man sich. Man kann jemand was zu Geburtstag schenken und wenn ich meiner Frau die richtige Freude mache, ich erahne schon, was sie haben will, dann kann ich das tun und dann hoffe ich, dass sie sich freut. Und wenn ich das gut mache, dann kann ich Freude inszenieren. Man kann natürlich auch ins Kabarett gehen und da kann man Leute zum Lachen bringen, einigermaßen zielsicher, sofern die Leute sich natürlich nicht dagegen sperren. Aber sich richtig freuen auf Befehl, das geht nicht. Man kann ja auch niemand einfach lieben. Aber was man kann, und das ist genau das, was Paulus hier tut, und ich hoffe, dass wir das jetzt mitnehmen aus der Predigt, man kann Menschen auf den Grund verweisen, weshalb sie Anlass zur Freude hätten. Und genau um dieses geht es hier. Paulus sagt hier im Imperativ, freut euch, aber im Klartext lautet es, ich Paulus, wünsche mir, dass ihr euch freut, denn ihr habt allen Grund dazu. Ihr habt allen Grund, euch zu freuen. Und er schreibt deshalb auch zum Beispiel in 2. Korinther 1, 24, nicht, dass wir Herren seien über euren Glauben. Nicht, dass ich wissen würde, ihr müsst glauben, ihr müsst so glauben, ihr müsst euch freuen und so weiter. Sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Paulus möchte uns helfen, uns darauf zu besinnen, ob es Gründe gibt, über die wir uns freuen können. Und deshalb, wenn wir hier über Freude reden wollen, was ist das für eine Freude, dann geht es darum, dass wir uns über den Grund der Freude Gedanken machen. Freude kann alle möglichen Gründe haben. Und man kann sich natürlich auch auf unterschiedliche Weise freuen. Das ist eine Binsenweisheit. Ich will es aber hier in dieser Predigt auf den Punkt bringen, weil ich auf einen Unterschied raus will, ohne den man diesen Text oder ohne den ich diesen Text nicht angemessen verstehen konnte. Es gibt nämlich grundsätzlich zwei Arten von Freude. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, sich zu freuen, je nach Anlass. Zerfallen die aber in zwei Klassen. Es gibt eine vorübergehende Freude, und die auf einem vorübergehenden Anlass beruht. Zum Beispiel, nächste Woche soll es schönes Wetter werden, freuen wir uns natürlich. Oder gestern, wer im öffentlichen Dienst arbeitet, 4,8%, ist doch was, okay? Also es gibt diese vorübergehende Freude, also in zwei Jahren, wir kennen die Geschichte, da freuen wir uns dann über die nächste hoffentlich. Aber es gibt eine dauerhafte Freude, weil sie auf einem dauerhaften Anlass beruht. Gut, okay. Freude kann nur bedingt angeordnet werden, Wiederholung. Man kann auf einen Grund verweisen, der Anlass zur Freude gibt. Und wir unterscheiden grundsätzlich zwei Arten von Freude. Vorübergehende Freude, weil sie auf einem vorübergehenden Anlass beruht. Und dauerhafte Freude, weil sie auf einem dauerhaften Anlass beruht. Die vorübergehende Freude, sei sie klein oder groß, wechselt natürlich ab mit Ärger oder Verdruss oder Leid oder Schmerz. Das ist das, was wir von dir heute Morgen schon gehört haben. Wir können uns nicht unbedingt freuen. Und ich kann mir vorstellen, ich weiß, hier sitzen Menschen, die traurig sind, weil sie einen Angehörigen verloren haben. Mir geht es selbst so, vor 2,5 Wochen oder 3 Wochen fast jetzt ist mein Bruder verstorben. Natürlich ist man da traurig. Und es wäre dumm, wenn ich bei der Beerdigung gelacht hätte. Es geht nicht ums Lachen. Das ist da nicht angesagt. Aber diese Dinge wechseln sich ab, immer wieder. Es gibt Freude, es gibt Leid, es gibt Schmerz. Und natürlich hat Paulus von dieser vorübergehenden Freude ziemlich viel gewusst. Und er war sich dessen ganz bewusst. Von den nicht dauerhaften Freuden spricht die überwiegende Anzahl der Stellen im Philipperbrief. Der Paulus freut sich über die Philipper. In unseren ersten Vers reinschauen, da steht drin, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude. Die Philipper machen ihm aktuell Freude. Aber Paulus hat Menschen so gut gekannt, er hat gewusst, es gibt Tage da. Da freue ich mich über die Philipper nicht, okay? Und so ist bei mir. Ich freue mich normalerweise über meine Kinder, aber es gibt Tage da. Okay, also jeder versteht, was ich meine. Und Paulus hat über diese kurzfristigen Freuden Bescheid gewusst und er hat sie auch keinesfalls gering geschätzt. Er lobt die Philipper zum Beispiel und sagt, ich freue mich unglaublich, dass ihr euch um mich kümmert. Dass ihr mir jemand geschickt habt, der Epaphroditus, dass der gekommen ist nach Rom, dass der mir eure Gaben gebracht hat. Ich freue mich darüber. Ich freue mich darüber, dass bei euch in der Gemeinde so gut läuft. Ich freue mich darüber, dass, das haben wir hier, diese beiden Frauen, übrigens, das ist die Stelle, die sollten Frauen sich ganz, ganz gut merken, weil das ist die Stelle, wo uns gesagt wird, dass Frauen im Evangelium mit Paulus gekämpft hat. Die Frauen haben damals eine ganz andere Bedeutung gehabt, als wir oft denken, dass die im zweiten Glied standen und so. Nein, sie haben hier mit Paulus am Evangelium gekämpft. Also er hat viel Freude gehabt mit den Philippern. Und er weiß sich und er bedankt sich auch bei ihnen dafür, dass er so viel Freude hatte. Und er bedankt sich auch für die materielle Unterstützung, die sie hatten. Und trotzdem gibt es auch im Philipperbrief natürlich Grund für Paulus, über dieselbe Gemeinde, über die er sich so freut, zu schimpfen. Und er sagt sogar, ja, da gibt's Leute, und die nennen das sogar Hunde, das haben wir in den Philipper 3 letztes Mal gelesen in dem Text. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf der Beschreibung. Also auch in dieser Gemeinde gibt's Anlass zu Sorge. Es gibt beides, okay? Das sind diese kurzen Freuden. Okay, und kurze Freuden vergehen, denken Sie da immer dran. Kurze Freuden haben Gründe, die vergänglich sind. Das andere ist die dauerhafte Freude. Und um die dauerhafte Freude geht's jetzt hier nicht um einen vorübergehenden Anlass, sondern die dauerhafte Freude, welche auf einen dauerhaften Anlass beruht. Und da könnten wir jetzt sagen, und da bräuchte ich eigentlich gar nichts mehr ausführen, diese dauerhafte Freude beruht nicht auf einer erfreulichen Einzelheit, die kommt und geht. Und deshalb wechselt die dauerhafte, große, nachhaltige Freude auch nicht ab mit unerfreulichen Erlebnissen. Passiert einfach nicht. Dauerhafte Freude hat vielmehr, wo und sofern sie aufbricht, die Kraft, sich gegen alle Widerwärtigkeiten durchzusetzen. Es sogar zu verwandeln, indem sie die zeitlichen Ärgernisse und die Leiden aushaltbar macht. Indem sie Glück ermöglicht, auch wenn wir, was einzelne Glückserlebnisse betrifft, zu kurz kommen. Das können wir auch an Paulus beobachten. Paulus freut sich im Gefängnis. Und er freut sich nicht, weil es im Gefängnis toll ist, sondern er freut sich über was anderes. Er hat diese dauerhafte Freude. Und eben weil sie auf einem dauerhaften und alles betreffenden Anlass beruht und sich daraus speist, hat diese Freude eine lebensbestimmende, eine existenzbestimmende Kraft. Und sie gibt dem ganzen Leben eine bestimmte Tönung und eine positive Grundstimmung. Ich bin mir sicher, Paulus hat sich grundsätzlich gefreut. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich wirklich einfach diese positive Grundstimmung in meinem Leben habe. Bei mir geht's oft schlecht, und ich habe oft wahrscheinlich ein verdrießliches Gesicht und ich sehe nicht gut aus. Aber im eigentlichen Sinne bin ich unglaublich dankbar und spüre diese Freude in mir. Und von dieser Art Freude spricht unser Text. Freut euch in dem Herrn, und jetzt steht hier drin, freut euch aller Wege. Aller Wege soll heißen, immer und überall. Gut, und jetzt habe ich dauernd gesagt, diese Freude braucht einen Grund. Und eigentlich könnte man sagen, okay, es gibt nur einen Grund, und das möchte ich jetzt nicht tun. Ich sage es trotzdem, das ist noch ganz wichtig, dass uns ganz klar ist, es gibt einen Grund, den wir anführen sollen, und das ist nämlich Gott und nichts Geringeres als Gott und seine Zuwendung zu uns. Anders ist diese große, dauerhafte Freude nicht möglich. Und ich glaube, es klingt fast wie eine Binsenweisheit, wenn wir jetzt sagen, unsere eigentliche Freude, dieser ewig andauernde Freude, die unser Leben verändern kann, die uns eine positive Grundstimmung geben kann, die entstammt einfach Gott. Aber die Bibel fächert eben diesen Grund, den Urgrund aller Freude, fächert sie auf in mehrere Facetten. Es gibt viele Facetten dieses Grundes und der Freude. Und ich will mir nur vier Gründe jetzt herausgreifen und uns das ganz kurz nochmal in Erinnerung rufen. Das fängt damit an, oder ich will damit anfangen. Also es gibt ganz andere Sachen, es geht schon immer so, natürlich. Aber an dem Tag, als Jesus geboren wird, sind die Hirten auf dem Felde. Der Engel des Herrn tritt zu ihnen, und was sagt er? Ich hoffe, Sie haben es irgendwie, hören es irgendwie. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Und was ist noch ganz wichtig, was da drin steht, die allem Volk widerfahren wird. Klar, große Freude, freut euch jetzt. Ja klar, der Himmel ist offen, ich sehe Engel und keine Ahnung. Wahrscheinlich kann man sich freuen, die Hirten laufen auch gleich los. Aber was sagt er noch dazu? Er gibt diesen Grund an. Der Engel gibt diesen Grund an. Warum soll man sich freuen? Euch ist heute der Heiland geboren. Damit fängt eigentlich das Neue Testament an. Euch ist heute der Heiland geboren. Und dieses Erleben, dass Gott sich um uns kümmert, dass es diesen Gott gibt, dass er sich um uns kümmert und dass er Heiland ist, also dieses Wort Heiland, also ich will jetzt Heiland, dieses Wort, klingt fast kananäisch oder nach irgendwelchem Pfaffendeutsch oder sowas, ich will das nicht auslegen, aber Sie verstehen, was es heißt, der uns heil machen will. Und bereits im Alten Testament haben Menschen diese dauerhafte Freude an Gott erlebt und erfahren, und wir könnten jetzt die ganzen Urväter aufzählen, will ich nicht machen, ich will nur zwei Zitate bringen. David schreibt im Psalm 43, Vers 4, dass ich hingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. Und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Okay? David hat gewusst, Seine eigentliche Freude, und er hat ganz viele Dinge im Leben erlebt, die nicht schön waren. Seine Freude, die ihn froh macht, das ist Gott. Und in Nehemia 8, Vers 10 finden wir die bekannte Textstelle. Und die passt auch ganz gut hier. Bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn umfasst auch das Wissen, dass Gott in dieser Welt als Erlöser wirkt und dass uns, seinen Kindern, und das hattest du uns letztes Mal gesagt, alles zum Guten dient. Das ist das, was das umfasst. Gut, der zweite wichtige Punkt, den ich hier machen möchte, ist, unsere Schuld, unser Versagen, alles, was in unserem persönlichen Leben falsch gelaufen ist, kann unser Leben nicht mehr negativ beeinflussen. In Jesus hat Gott selbst es weggenommen. Paulus schreibt uns in Epheser 1,7, in Jesus Christus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und auch im Alten Testament, das ich nicht nur aus dem Neuen Testament zitiere, schreibt Jesaja in Kapitel 61,10, ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Und jetzt kommt der Grund. Denn er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils und mich mit dem Rock der Gerechtigkeit gekleidet. Der biblische Glaube an einen Schöpfer, der alles nach seinem Bild schuf und dessen Liebe so weit ging, dass er auf die Erde kam, um die Menschen zu erlösen, versetzte zum Beispiel Friedrich Heinrich Ranke 1815 in einer ganz komischen Zeit damals in die Lage, das Lied zu dichten, das war an Weihnachten, singen und das eigentlich die Grundstimmung der Christen super gut ausdrückt. Das heißt, herbei, oh, ihr Gläubigen, fröhlich triumphiert. Triumphiert, weil es ist was passiert, was nicht an euch hängt. Der Sieg ist schon da, okay? Und das ist mir einfach extrem wichtig. Und ich habe 4 Gründe gemacht. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, man könnte auch mehr machen. Ich habe den dritten. Einen weiteren Grund finden wir in Lukas 10,20. Dort schreibt uns Jesus, freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Übrigens waren sie das teilweise. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und in Philipper 3,20, den Versen, die unserem Kapitel vorhergehen, genau die letzten Verse, da schreibt Paulus uns, unser Bürgertum ist in den Himmeln. Und das heißt für uns, unser Bürgertum ist in den Himmeln, heißt für uns, wir gehören bereits jetzt zu dieser ewigen Welt Gottes. Und wenn unser Leben endet, so wissen wir, wo wir hingehen. Es geht nicht ins Dunkel, nicht in meinem Leben und auch nicht im Leben von Ihnen. Und es geht auch nicht ins Dunkel mit der Welt. Es geht ins Licht. Und das ist der Glaube der Christen, der die Welt verändert. Und deshalb freuen wir uns. Es geht ins Licht. Daher feiern Christen Zukunft. Und wir feiern auch das neue Jerusalem, das kommt. Und C.S. Lewis hat einen super Satz geschrieben. C.S. Lewis hat geschrieben, im Erdbeben am Ostermorgen, welches das Grab von Jesus öffnet, in diesem Erdbeben und diesem Donner hören die Christen bereits den Hufschlag der kommenden Welt. Also am Ostermorgen hören wir schon Hufschlag der kommenden Welt. Es wird sich was ändern. Und Paulus weiß dieses ganz genau, und das ist mein 4. Punkt, und der steht auch in unserem Text hier drin, in Vers 5, werden wir nachher nochmal draufkommen, können wir nachlesen. Und nicht zuletzt wissen wir, genau wie Paulus schreibt, der Herr ist nahe. Es wird anders, Jesus kommt uns entgegen, und dann kommt das, was wir alle erwarten. Er bringt Freude mit, die alles, was wir kennen, in den Schatten stellt. Er schafft Leid ab, er schafft Sterben ab, er schafft Hunger und Kriege ab. Und ich habe nur eine Stelle wieder aus, also man könnte jetzt, Frank, du hattest, glaube ich, Offenbarung 21 zitiert, könnte man lesen, aber ich habe mir die Stelle aus Jesaja 51,11 einfach ausgewählt. Also werden die Erlösten des Herrn wiederkehren gen Zion und kommen mit Jauchzen und ewige Freude wird auf ihrem Haupte sein. Wonne und Freude werden sie ergreifen, aber Trauer und Seufzen wird von ihnen fliehen. Je mehr wir als Christen auch in sehr schwierigen Situationen weg von uns und unserer eigenen Situation auf diese dauerhaften, nachhaltigen Gründe der Freude blicken, je mehr wird diese dauerhafte, nachhaltige Freude unser Leben beeinflussen. Und damit, vielleicht verstehen Sie jetzt nach den Ausführungen, warum Paulus in Galater 5,22 die Freude als Frucht des Heiligen Geistes nennt. Denn die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes, der in uns wirkt, ist es, uns zu zeigen, was wir in Gott und Jesus haben, wie wir in Johannes 16,14 lesen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Der Heilige Geist ist der eigentliche Grund, warum wir sehen können, jetzt schon, was es bedeutet, dass es diese andere Welt gibt, dass es diese Erlösung gibt und dass Christus gekommen ist. Okay, das war der erste Punkt. Also, was ist der Grund der Freude? Und sind noch ein paar Minuten, aber der zweite Punkt braucht gar nicht mehr so lange. Der zweite Punkt ist, wie... Okay, ich habe hier, Entschuldigung, nicht geblättert, tut mir leid. Wie tritt die Freude in Erscheinung und was sind die Folgen? Da redet Paulus in unserem Text über drei Dinge. Erstens, diese Freude wird den Umgang mit Menschen beeinflussen. Sie wird unseren Umgang mit Gott selbst beeinflussen. Und drittens, sie wird den Umgang mit uns selbst ändern. Und auf die drei Dinge möchte ich ganz kurz eingehen. Natürlich könnte man viel dazu denken und ausmalen, aber der Text macht nur wenige Andeutungen natürlich. Und bei denen wollen wir heute Morgen bleiben. Keineswegs folgt, dass wir nun eine Fete nach der anderen veranstalten müssten. Wir müssen auch nicht die Zahl der österlichen und nachösterlichen Hallelujas vermehren oder unsere Liturgie auf mehr Jubel zustimmen. Gern setzt man uns hier auch mit dem Nietzsche-Spruch zu, den hatte ich schon zitiert, Christen müssen erlöster aussehen, seht doch gefälligst erlöster aus, aber das spielt alles keine Rolle. Die Anregungen von Paulus gehen in diese drei Richtungen, den Umgang mit Menschen, den Umgang mit Gott und den Umgang mit uns selbst. Und ich möchte anfangen, Umgang mit Menschen, in Vers 4, und jetzt blättere ich nicht mehr zurück, da schreibt er uns, eure Lindigkeit lasst kund sein allen Menschen. Dann schreibt er uns über den Umgang mit Gott, in allen Dingen lasst eure Bitten mit Gebet und Flehen und Danksagung vor Gott kund werden. Und schließlich betreffen sie unsere eigene Person in dem 8. und 9. Vers. Sorget euch um nichts, das kann sicherlich nicht heißen, kümmert euch um nichts. Lasst also alles einfach laufen. Lebt in den Tag hinein und verjubelt, was ihr gerade habt. Jubilate als verjubeln. Wäre solche Sorglosigkeit bei Paulus gemeint, dann hätte Paulus die Philipper nicht loben können, dass sie sich um ihn sorgen und sich Sorge um ihn machen, dass er da in Rom sitzt. Und deshalb sagt Paulus mit seinem Sorget nicht die Philipper auf ihre eigene Sorge um ihn selbst an, wenn er ihnen zuruft, und das ist in Philipper 2,12, da gibt es einen ganz eigenartigen Vers, und ich weiß nicht, ob ich konnte leider bei der Predigt nicht da sein, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Okay, hört jeder. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Und was steht im zweiten Teil? Denn Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen. Und das ist also mit der Sorge. Sorge ist notwendig, Sorge muss sein und die Philipper sorgen sich um Paulus. Die sagen nicht, ja komm Paulus, sorgt euch um nichts, Gott wird schon alles richten. Okay? Um das geht's nicht, das ist nicht der Punkt. Aber was wir lernen können aus dem Satz in Philipper 2,12, mit dem Nachsatz, denn Gott ist, der in euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen, ist auch gesagt, wie man sorgen soll. Natürlich nicht so, als hätte man die jeweilige Last ganz alleine zu tragen, sondern wir als Christen wissen, dass er die Lasten, die Sorgen mit uns teilt. Also schaffet, dass ihr selig werdet mit Zucht und Zittern, kümmert euch ruhig um diesen Paulus in Rom. Aber seid euch ganz sicher, alles was ihr tut, wird Gott unterstützen. Okay? Also wenn immer wir anfangen, mit Gott zu leben, mit Gott etwas zu tun, können wir uns sicher sein, er wird uns dabei unterstützen. Und deshalb führt der Apostel an anderer Stelle auch fort, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten und Gebet und Flehen Danksagung vor Gott kund werden. Hier liegt der Ton auf der Danksagung, denn Gott ist der eigentliche Akteur, der Geber und Vollender der guten Dinge. Die christliche Freude äußert sich dann in der Regel als Dank. Und es ist wirklich toll, dass wir Gott danken können. Viele Menschen können nämlich nicht wirklich danken, weil Dank braucht einen Adressaten. Und ich wundere mich immer, wenn Nichtchristen sagen, ich bin so dankbar für mein Leben oder sowas. Wenn Atheisten das sagen, das klingt gut. Und bestimmt sind sie es auch. Aber eigentlich ist man dankbar gegenüber für irgendjemand. Wenn es dieses jemand nicht gibt, dankbar gegenüber den Molekülen zu sein, die unser Leben steuern. Ich bin richtig dankbar, heute Morgen, Kalium, weiß ich was alles, und ganz toll. Okay, also danken können, Dank brauchen gegenüber, und wir als Christen können wirklich unsere Freude als Dank an Gott geben. Um das geht es hier in diesem Punkt. Und damit habe ich jetzt diesen Punkt von Gott weg. Ich hoffe, Sie haben verstanden, dass es um Gott geht. Der Umgang mit Gott bedeutet, dass wir ihn mit einbeziehen in das, was wir tun, auch in unsere Sorge, in alles, was notwendig ist. Und jetzt geht es darum, um Menschen, und da steht, eure Lindigkeit lasse kund sein allen Menschen. Der Text ist sowieso voll von Allaussagen. Alle Wege, alle Dinge, alle Menschen, höher als alle Vernunft und so weiter. Das passt aber ganz gut, dieses Alle, das Umfassende, das passt ganz gut zu dieser dauerhaften Freude, von der wir heute Morgen gehört haben, die auf einem dauerhaften und alles betreffenden Grund beruht. Aber zurück zu der Lindigkeit, das Wort kennen wir heute eigentlich gar nicht mehr. Lindigkeit ist nicht mehr in Gebrauch, trotzdem, Albert Schweitzer, hatte ich gelesen, hat es sehr geliebt, der hat das Wort gemocht, also er war ja der große Missionar und Arzt. Trotzdem, in der neuen Lutherbibel hat man das Lindigkeit gestrichen und übersetzt, eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Ist vielleicht nicht ganz falsch übersetzt, aber trotzdem kein gutes Deutsch. Güte kund sein lassen, das sagt auch nicht viel mehr als Lindigkeit. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht hätte man schreiben sollen, sei gut zu allen Menschen. Das wäre natürlich einseitiger, aber wenigstens verständlicher und korrektes Deutsch. Aber Luther selbst, wenn er es übersetzt mit Lindigkeit, meint mit Lindigkeit mehr. Freundliche Zugewandtheit, Nachsicht, Lauterkeit, die aus dem Anderssein, aus dem Gutsein des Christen entspringt, daraus, dass er mit sich und mit Gott im Reinen ist. Weil er Gott danken kann, weil er jemand hat, um seinen Dank zu geben, und die Freude, diese dauerhafte Freude kennt. C.S. Lewis hat gesagt, für diese dauerhafte Freude würde er alles tun und alles geben. Okay? Also, wenn das passiert, dann sind Menschen mit sich im Ein, und dann sind es andere Menschen. Die christliche Botschaft soll deshalb dieses Anderssein und dieses Ganzsein und dieses im Reinen sein mit Gott offen zutage tragen als konkrete Anschauung für alle diejenigen, die noch keine Christen sind in der Welt. Christliche Botschaft wird eben nicht nur verbal vermittelt. Natürlich, es gibt Predigt und man soll auch seinen Glauben bekennen und darüber reden, aber eben auch durch das Lebenszeugnis von uns Christen. Die Freude vom Herrn ist in diesem Sinne keine Privatsache, sondern die soll nach außen strahlen. Wir sollen Leuten sagen können, warum wir zuversichtlich sind, auch in ganz schwierigen Situationen. Und ich kann nur sagen, ich habe das einfach selbst erlebt, in schwierigen Situationen, die ich gesundheitlich hatte und so weiter. Und manche wissen ja, dass es bei mir komisch war. Und ich habe einfach erlebt, dass es diese Freude gibt und dass die Freude weitergeht. Weil ich weiß, mein Leben wird hier nicht enden. Geht einfach weiter. Okay? Und das ist einfach ganz wichtig. Wer sich im Herrn freut, lässt das auch andere spüren. Und Christen sind darum heitere und barmherzige Menschen, weil sie eben aus diesen Zusagen von Gott leben. Und diese Zusagen Gottes, die sind dauerhaft. Er wird uns nicht im Stich lassen. Und damit ist die Freude im Herrn dann die heitere Gelassenheit derjenigen, die wissen, dass das Gelingen ihres Lebens nicht davon abhängt, dass sie sich erst erkämpfen müssen, worüber sie sich freuen können, sondern die Freude im Herrn ist die Zuversicht, dass unserem Leben Sinn und Ziel geschenkt sind und wir uns um die Erlösung aus unseren Verfehlungen und Verstrickungen nicht selbst zu sorgen brauchen. Jetzt komme ich zum dritten Punkt, Umgang mit uns selbst. Welchen Impuls bringt diese Freude in unser eigenes Leben? Also er schreibt in Vers 8, übrigens, Brüder, alles, was wahr, was würdig, was gerecht, was rein, was lieblich ist, was wohllautet, wenn es irgendeine Tugend gibt und wenn es irgendein Lob gibt, dies erwäget. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, dieses tut. Hier geht es Paulus um die täglichen kleinen Entscheidungen, die wir treffen müssen. Und da stellt sich die Frage, gibt es einen grundsätzlichen Rat? Also Sie haben gesehen, es gibt ganz viele Worte. Dies tut, dies tut, dies tut. Er ruft uns zu allem Möglichen, auf allem, was, alles, was ihm gerade einfällt. Aber ich denke, diesen Rat, den gibt es. Und der Rat ist ganz einfach. Er sagt, guckt, wenn ihr es nicht genau wisst, was ihr machen sollt, dann guckt mich an und macht das, was ich getan habe. Warum? Weil er sagt, orientiert euch, wie ich mich orientiert habe, an Jesus selbst, das hat er in Philipper 2, 5 uns geschrieben, seid gesinnt, wie Jesus Christus auch war, und seid euch bewusst, dass ihr bereits jetzt Bürger dieser kommenden Welt seid. Das konnte er den Philippern sehr gut schreiben. Warum? Weil damals in Philippi, die Leute haben gewusst, dass die meisten unter ihnen, die da leben, natürlich nicht Bürger Roms sind. Aber da gab es einige, wie Paulus selbst auch, der war ein Bürger Rom. Der wohnt in Philippi und lebt nach den Gesetzen Roms. Okay, und das ist genau das, was Christsein bedeutet. In der Welt zu leben und zu wissen, mein Bürgertum ist im Himmel und nach den Gesetzen des Himmels zu leben. Und deshalb, Paulus kann das nicht anders ausdrücken, als dass er sagt, darum habt, okay, was gut ist, was wahr, was würdig, was gerecht, alle die Sachen. Das sind Eigenschaften des Bürgertums im Himmel. Okay, und was heißt es? Wie könnte man das jetzt zusammenfassen? Dieses einfache Prinzip des sich bewusst machen des eigentlichen Bürgertums, das kann man sehr schön zusammenfassen im Lied, das wir jetzt hoffentlich gleich singen wollen. Und vielen Dank, Eberhard, dass wir das machen. Das ist super gut zusammengefasst worden von Helga Winkler. Helga Winkler hat ein Lied gedichtet in den 80er Jahren. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich berufen hast. Lass nichts aus deiner Spur mich treiben, des Weges Länge oder Last. Bin ich versucht, auf mich, und man könnte einfügen, und das, was um mich herum ist, zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen, hilf mir aufs Neue im Vertrauen. Und jetzt kommt der Grund, auf deinen Sieg voranzugehen. Ich glaube, ich habe das Lied, ich habe es viel zu spät entdeckt, deshalb habe ich es gestern erst geschrieben. Ich habe gedacht, das ist genau das, was ich heute Morgen sagen wollte. Eigentlich hätte ich nur das Lied vorlesen müssen. Weil es geht darum, dass wir die Orientierung halten, dass wir weggucken von uns selbst und dieses Ziel uns vor Augen malen. Und daraus wird Freude von alleine kommen. Ich bin sicher. Glauben Sie mir, Freude wird kommen, wenn wir da drauf schauen. Und bei Josua heißt es, und die auf ihn sehen, deren Angesicht wird strahlen vor Freude. Mose hat es erlebt und das ist genau der Punkt. Also auf Gott schauen. Christen können darum in gelassener Heiterkeit und Freude leben, denn sie sind gewiss, dass die Vorläufigkeit und Gebrochenheit dieses Lebens gut aufgehoben ist bei Gott, dem Ursprung und dem Ziel unseres Daseins. Und dann gibt es noch einen wunderschönen Satz in unserem Text, der hier nicht drin steht, aber der überall dazugehört. Und das ist was unser Leben dann wirklich reich macht. Und damit möchte ich jetzt schließen. Ich will es nur noch vorlesen. Paulus schreibt uns, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.